Ich möchte heute Morgen aus einer Stelle aus dem Neuen Testament vorlesen, aus dem Johannes-Evangelium, das 8. Kapitel. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie, einer nach dem anderen, hinaus, angefangen von den Ältesten. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Bevor ich auf dieses 8. Kapitel eingehe, möchte ich noch einen ganz kurzen Rückblick auf das 7. Kapitel machen. Denn das 7. Kapitel endet mit einem Satz, den man vielleicht ab und an überliest, der aber zu jenen Sätzen in der Bibel gehört, die mich so faszinieren, weil sie zeigen, dass die Bibel offen und ehrlich mit uns Gläubigen umgeht. Jesus war auf dem Laubhüttenfest gewesen, und als das Fest oder als sich die Menschen zerstreuen, es hat Diskussionen gegeben mit Jesus, wie so oft, und als sie sich alle wieder zerstreuen, heißt es, und jeder ging in sein Haus, Jesus aber ging nach dem Ölberg. Heutzutage ist es ja so, und wahrscheinlich nicht erst heutzutage, dass was immer wir vielleicht uns käuflich erwerben wollen, jeder, der etwas verkaufen will, präsentiert natürlich das, was er verkaufen will, möglichst gut. Das heißt, wir bekommen normalerweise immer nur die Schokoladenseiten sozusagen zu sehen. Es wird etwas gelobt, aber das, was nicht so gut funktioniert, das wird normalerweise gar nicht dargestellt. Was mir an der Bibel fasziniert ist, dass die Bibel unglaublich ehrlich ist. Alle gingen nach Hause. Warum gingen sie nach Hause? Nun, weil sie überhaupt ein Zuhause hatten. Unser Herr, der Herr Jesus, ging nicht nach Hause. Und er ging nicht nach Hause, weil er überhaupt kein Zuhause hatte. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlege, steht in Lukas 9. Und wenn wir diesen Satz so lesen und drüber nachdenken, dann ist natürlich die Frage, was bedeutet uns das überhaupt, ein Zuhause zu haben? Und es gibt vielleicht den einen oder mit Sicherheit den einen oder anderen hier im Raum, der Zeiten miterlebt hat, wo er vielleicht kein Zuhause mehr hatte. Ja, also ob er ausgebombt war im Krieg, er kommt nach Hause und das Haus ist nicht mehr da, oder ob er seine Heimat verlassen muss, ob nun Ostpreußen, Pommern oder auch Menschen aus anderen Ländern, dass man plötzlich kein Zuhause mehr hat. Wir, die wir hier sitzen, auch ich, der ich hier predige heute, ich gehe nach Hause, so hoffe ich, so Gott will, ich werde ein Haus vorfinden, ich setze mich an den Tisch, ich lege mich mittags vielleicht ein paar Minütchen hin, all das hatte der Herr Jesus nicht. Und der Knecht steht ja niemals über seinem Herrn. Und von daher zeigt diese Stelle, auch uns kann das passieren. Und das finde ich ehrlich an der Bibel. Sie zeigt uns ganz ehrlich auf, bedenke, wenn du mir nachfolgst, welche Konsequenz das auch haben kann. Ein zweiter Punkt, auch der wäre es fast wert, eine eigene Predigt drüber zu halten. Ich will ihn nur kurz heute ansprechen. Das ist der erste Satz des 8. Kapitels. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Frage ist, wann stehen wir auf? Stehen wir mittags auf? Dann nehmen wir was zu essen zu uns und am frühen Nachmittag haben wir vielleicht irgendwann Betriebstemperatur, sodass wir dann irgendwo unserem Tagwerk nachgehen können. Nun, Jesus ist hier anders. Der hat einen knallharten Tag zuvor gehabt und am nächsten Tag steht er früh auf. Und ich glaube, dass das auch ein Hinweis an uns Gläubige ist. Nicht, dass wir schlechte Gläubige sind, weil wir länger geschlafen haben, aber dass wir uns durchaus überlegen sollten, was stellen wir mit unseren 24 Stunden an? Denn jeder hat ja die gleiche Zeit zur Verfügung. Jesus geht in den Tempel und er lehrt die Menschen. Und das Interessante ist, das Volk kommt zu ihm. Jesus lehrt die Menschen. Wie ist das, wenn wir heute teilweise uns Gemeinden anschauen? Was steht da an erster Stelle und was steht an zweiter Stelle? Nun, oftmals ist es ja so, dass wir erstmal eine positive Stimmung erzeugen wollen. Wir wollen die Menschen mitnehmen. Wir wollen sie in Stimmung bringen. Wir singen Lieder, es gibt ein Anspiel, es gibt einen kurzen Film, den man vielleicht zeigt, um die Leute erstmal in Stimmung zu bringen. Nun, der Herr Jesus packt kein Musikinstrument aus, er macht nicht irgendetwas anderes, er lehrt die Menschen. Und davor, wo viele heute Angst haben, wenn wir Menschen lehren, dann gehen sie, ist hier anders. Die kommen nämlich gerade eben zu ihm und sie hören ihm zu. Und da haben wir eine Szene, die mit Sicherheit positiv war für die Menschen und auch den Herrn Jesus mit Sicherheit glücklich gemacht hat. Aber es war eine dieser Szenen, die die Schriftgelehrten und Pharisäer natürlich neidisch gemacht haben. An einer anderen Stelle heißt es, Jesus spricht mit Vollmacht. Er spricht und die Menschen kommen. Aber wenn die Schriftgelehrten sprechen und die Pharisäer, dann ist es nicht immer so, dass die Menschen zu ihnen kommen. Und da werden sie neidisch geworden sein. Sie werden nicht glücklich gewesen sein, weil da endlich einer von Gott spricht und die Menschen kommen, sondern sie werden, denke ich, wütend gewesen sein, neidisch, warum Jesus predigt und die Leute kommen und bei ihnen selber sieht es vielleicht anders aus. Wichtig ist auch, und das ist, möchte ich an dem Punkt gleich schon mal betonen, Jesus lehrt die Menschen, das heißt, die Lehre ist ihm ganz, ganz wichtig. Und während sie so zusammensitzen, Jesus spricht, die Menschen vor ihm sitzen und ihm zuhören, da passiert etwas. Und ich denke, die Szene kann man sich ganz gut vorstellen. Es ist ja so, wie jeden Sonntag hier im Gottesdienst, der Bruder trägt das Wort vor und plötzlich würde jetzt hier vielleicht die Tür aufgerissen oder dort hinten ein Tumult entsteht. Die Schriftgelehrten kommen, die Pharisäer, und sie bringen eine Frau herein. Und sie bringen sie natürlich nicht herein, sie schleifen sie, sie zerren sie. Die Frau wird ja nicht freiwillig mitgekommen sein. Ein Riesentumult. Und die Frau? Nun, die ist beim Ehebruch ertappt worden. Und bevor wir uns die Szene näher anschauen, eine Sache wird, glaube ich, von Anfang an deutlich, wie heuchlerisch diese ganze Szene ist. Nämlich die Männer, wie heuchlerisch diese Männer sind. Eine Sache fällt auf. Die steht hier nicht drin, aber wenn man die Szene sich vorstellt, dann fällt ja eine Sache sofort auf. Hier stimmt was nicht. Warum stimmt was nicht? Nun, es fehlt ja einer. Der Mann fehlt. Nur die Frau wird hereingezerrt. Aber der Mann, der ja beteiligt war, sonst wäre es kein Ehebruch, der ist gar nicht da. Der Vorwurf hingegen, der scheint wahr zu sein. Das wird hier nirgends in Frage gestellt. Die Frau hat Ehebruch begangen. Aber die Vorgehensweise dieser Männer ist natürlich heuchlerisch ohne Ende. Und ich glaube, wenn man die Szene sich vor dem geistigen Auge da mal so Revue passieren lässt, stellt sich natürlich die Frage, wie halten wir das denn heutzutage? Wo messen wir vielleicht mit ungleichem Maßstab? Klar ist ja auch, vielleicht jetzt nicht in christlichen Kreisen, aber in der Gesellschaft ist es ja bis heute so, dass ein Mann, der vielleicht mehrere Frauen hatte in seinem Leben, auch noch als ganzer Kerl gilt. Das ist ein richtiger Mann. Die Frau hingegen, so war das über Jahrhunderte hinweg, hatte immer den schlechteren Ruf. Ein leichtes Mädchen, vielleicht eine Schlampe, also ganz harte Verurteilungen. Diesen Begriff übrigens, das Interessante ist, den gibt es nur für Frauen. Wenn wir uns die Bibel anschauen, wenn wir uns das Gesetz Gottes anschauen, heißt es, du sollst nicht die Ehe brechen. Hier gibt es überhaupt keine Unterscheidung nach Mann und Frau. Wo steht die? Das heißt, diese Männer sind heuchlerisch. Die schnappen sich die Frau, den Mann, den lassen sie gleich mal weg. Nun, zum Geschehen zurück. Nach diesem Tumult, der da entstanden ist, ist natürlich die Frage, was soll das Ganze? Warum kommen diese Pharisäer und die Schriftgelehrten? Nun, ich glaube, es geht darum, dem Herrn Jesus eine Falle zu stellen. Und die Frage, die sie am Anfang stellen, ist auch keine Frage. Was sagst nun du? Ja, da geht es nicht darum, dass die einen Informationsgewinn haben wollen. Die interessiert das gar nicht besonders, was er dazu zu sagen hat wahrscheinlich. Es geht ihnen auch gar nicht um eine ehrliche Antwort. Und wo ich mich hier vorbereitet habe, habe ich mir auch die Frage gestellt, warum stellen wir überhaupt Fragen? Warum stelle ich einem anderen überhaupt eine Frage? Eine Frage ist ja etwas ganz Wunderbares. Eine Frage darf ja jeder stellen. Ja? Kann ich mal eine ganz blöde Frage stellen? Na, blöde Fragen gibt's nicht. Stell mal, komm, ist doch toll, du hast eine Frage. Aber die Frage ist, wenn wir schon eine Frage stellen, wollen wir eigentlich immer etwas wissen? Oder aber üben wir Macht aus? Oder wollen wir vielleicht am Ende gar nicht gehorchen? Also, wenn meine Frau zu mir sagt, bring mal den Teller in die Küche, oder ich im Zweifelsfalle zu meinen Kindern sage, bring bitte mal den Teller in die Küche, dann ist ja eine Frage völlig unangebracht. Mein Schatz, warum soll ich den Teller in die Küche bringen? Oder dass meine Tochter wegen mir fragt, oder mein Sohn, warum? Welchen Nutzen hat das? Warum sollen wir die Teller? Da geht es eigentlich darum, Dinge auszuführen. Und sobald ich frage, verzögere ich eigentlich nur das, was ich eigentlich schon längst tun sollte. Oder aber, ich stelle, und das ist eine ganz gemeine Art, Fragen, um andere in die Pfanne zu hauen, um sie fertig zu machen. Ja? Und damit übe ich natürlich auch wieder Macht aus. Diese Schriftgelehrten, sagte ich ja gerade, wollen Jesus eine Falle stellen. Eine Falle ist ja eine ganz interessante Sache. Also ich gehe mal davon aus, dass wir alle, die wir hier sitzen, nicht jeden Tag Fallen stellen. Aber wenn wir es tun würden, dann wäre es so, dass eine Falle so konstruiert sein muss, dass es eigentlich nur einen Weg gibt. Vielleicht auch zwei Wege, aber im Endeffekt sozusagen alle Wege führen nach Rom, alle Wege führen in die Falle. Das heißt, derjenige, dem ich die Falle stelle, egal wo der langläuft, er muss am Ende in der Falle stecken. Und genau das haben die Schriftgelehrten vorgehabt. Nach menschlichem Ermessen hatte Jesus überhaupt keine Chance. Eine Option, die er gehabt hätte, wäre, nachdem sie ihn fragten, was sollen wir denn nun tun, oder was soll mit der Frau sozusagen geschehen, Jesus hätte sagen können, vergessen wir es, wir verurteilen sie nicht. Das haben sie vielleicht gehofft. Damit hätte Jesus natürlich direkt dem Gesetz des Mose widersprochen. Und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die sind ja in Anführungszeichen noch so nett, den Herrn Jesus, welch groteske Situation, den Herrn Jesus auch nochmal dran zu erinnern. So nach dem Motto, ach übrigens, wir erinnern dich noch einmal dran, wie das Gesetz lautet. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten. So als wüsste der Herr Jesus nicht, was im Gesetz steht. Aber sie tun es nochmal, damit auch wirklich Klarheit besteht, was sie meinen. Und hätte er jetzt gesagt, vergessen wir die Geschichte, dann hätte er dem Gesetz widersprochen. Er hätte das Gesetz gebrochen, dagegen verstoßen und sie hätten ihn gehabt. Das wäre die Option 1 gewesen. Das Zweite, was er hätte tun können, wäre natürlich gewesen, er hätte gesagt, die Frau wird verurteilt jetzt und hier. Sie wird hier und jetzt gesteinigt. diese Option hätte gleich zwei Fallgruben sozusagen mit sich gebracht. Das eine war, dass das Recht zur öffentlichen Gewaltausübung nur bei der römischen Verwaltung lag. Hätte er das also gesagt und wäre es durchgeführt worden, hätte man was gehabt, wo man sagen konnte bei den Römern, guck mal, was er da gemacht hat. Das zweite ist natürlich, er wäre nicht barmherzig gewesen. Das heißt, die eine Gruppe, die vielleicht gehofft hat, er ist der Barmherzige, die hätten dann gesagt, der ist ja gar nicht barmherzig. Und die anderen hätten gesagt, seht ihr, wir wussten es, er bricht das Gesetz, entweder der Römer oder das Gesetz des Mose. Und nach menschlichem Ermessen, man kann sich die Pharisäer und Schriftgelehrten vorstellen, das war eine tolle Falle, aus deren Sicht wahrscheinlich, die sie ihm gestellt haben, weil sie sich dachten, so, da kommt er nicht wieder raus. Ein weiterer Grund vielleicht, ich habe eine Stelle gefunden eines Predigers, der bezüglich dieser Bibelstelle Folgendes gesagt hat, und das fand ich ganz faszinierend. Es tröstet und beruhigt das boshafte Herz des Menschen, wenn er nur einen Menschen finden kann, der noch schlechter als er selber ist. Er denkt, dass die größere Sünde des anderen ihn selbst entschuldigt und während er einen anderen Menschen anklagt und heftig tadelt, vergisst er seine eigenen Sünden. Und ich glaube, das ist etwas zutiefst Menschliches, was hier angesprochen wird. Und wenn ich frage, kennen wir das Gefühl, so glaube ich, dass wir alle hier im Raum sagen können, ja, dieses Gefühl kenne ich. Ich kann nur von mir sprechen, dieses Gefühl vielleicht durchaus mal auf andere zu schauen, so wie der Pharisäer vielleicht diese berühmte Stelle aus Lukas 18, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Und das, was der Pharisäer macht, das klingt ja fast heilig. Ich danke Gott ja. Da ist nämlich auch die Frage, mit welcher Herzenshaltung komme ich zu Gott? Scheinbar ist dieser Pharisäer doch ein Kind Gottes. Er dankt ja sogar dem Herrn, dass er nicht so ist. Aber er schaut auf die anderen herab und er merkt nicht, dass er kein Stück besser ist als der Räuber, der Ungerechte, der Ehebrecher oder der Zöllner. Und nur der Zöllner in dieser Stelle in Lukas 18 geht mit gesenktem Haupt. Und der geht gerechtfertigt nachher von dannen. Und ich glaube, dass, wie gesagt, wir Menschen dazu neigen, und vielleicht kennt der eine oder andere das auch aus Diskussionen, man ist ja schnell dabei zu sagen, naja, okay, das, was ich hier gemacht habe, war nicht richtig, aber hättest du nicht vorher, du warst es doch, der angefangen hat. Und so sind wir Menschen, glaube ich, so mit dem Gefühl, naja, also ganz so schlecht wie der andere bin ich nicht. Und hätte der andere vielleicht nicht angefangen, dann hätte ich ja gar nichts machen brauchen. Welcher Grund jetzt bei jedem einzelnen Pharisäer da zugrunde lag, lasse ich mal dahingestellt sein. Zunächst einmal ist wichtig, die Pharisäer waren sich sicher, da kommt er nie wieder raus. Jetzt kommt die Lösung. Und das finde ich so faszinierend, wenn Jesus Lösungen findet, immer wieder im Neuen Testament, wo wir Menschen davor stellen und sagen, Wahnsinn, ganz toll. Da sieht man, dass er der Sohn Gottes ist. Das erste ist nämlich, die Vorschrift des Gesetzes, die sollte durchaus erfüllt werden. Jesus leugnet die Sünde überhaupt nicht. Das heißt, das, was wir heute so gerne machen, die Sünde zu leugnen, beziehungsweise die Sünde unter den Tisch zu kehren oder die Sünde weniger sündhaft dastehen zu lassen, das macht er nicht. Er leugnet nicht die Sünde. Aber er hat eine wunderbare Idee. Er sagt nämlich, die Strafe, die soll am besten oder gleich jetzt vollzogen werden, nämlich von denen, die selber ohne Sünde sind. Ein genialer Schachzug. Was mit Sünde hier übrigens gemeint ist, da streiten sich die, sage ich jetzt mal, die Gelehrten in Anführungszeichen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann sie beide mal darstellen. Ich glaube, dass beide Möglichkeiten ihre Berechtigung haben. Möglichkeit Nummer eins. Jesus meint hier, wer ohne Sünde allgemein ist. Denn, die Bibel lehrt ja, wer an einem Gebot scheitert, scheitert am ganzen Gesetz. Das heißt, keiner, der dort vor dem Herrn Jesus steht, wird niemals im Leben irgendein Gebot nicht über oder wird noch nie im Leben ein Gebot nicht übertreten haben. Das ist die eine Interpretation. Die andere, die durchaus auch Leute favorisieren und die mit Sicherheit ihre Berechtigung hat, ist die, es geht um die konkrete Sünde des Ehebruchs. Und Jesus meint hiermit, die, die von euch noch nie Ehebruch begangen haben, die werfen den ersten Stein. Deutlich wird, dass Jesus am Gesetz des Mose hier festhält. Aber er klagt die Anwesenden an. Er klagt sie an, selbst gesündigt zu haben. Und deutlich wird, wenn wir andere richten wollen, dann müssen wir selbst rein sein. Dieser Satz ist missverständlich. Es bedeutet natürlich nicht, dass wir andere nicht auf Sünde hinweisen dürfen. Das heißt das auf keinen Fall. Denn wir sollen unseren Bruder, wir sollen unsere Schwester ermahnen. Steht ganz klar im Neuen Testament. Es heißt auch nicht, dass ich mit diesem Satz oder mit dieser Geschichte aus dem Neuen Testament, wenn mich jemand tadelt, sage, Moment, der Jesus hat doch gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, du bist doch auch ein Sünder, also lass mich in Ruhe. Auch das meint die Bibel nicht. Wichtig ist aber, dass der Satz aus 1. Johannes 1 für uns die Grundlage ist. Dort heißt es nämlich, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ja, das heißt, das gilt für mich, der ich getadelt werde, auch für mich, der ich tadel. Ich muss mir immer bewusst machen, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht der Sündlose, der mit dem Finger auf den anderen zeigt, sondern ich bin ein Sünder. Und wenn ich andere auf Sünde hinweise, dann nicht aus dem Grund, den anderen sozusagen in die Pfanne zu hauen, mich besser zu fühlen, was auch immer. Das heißt, bevor ich andere der Sünde bezichtige, sollte ich meine eigene Sündhaftigkeit bedenken. Und ich kann nur von mir selber sprechen. Jeden Abend, wenn ich zu Bett gehe und über den Tag nachdenke, weiß ich, dass es Dinge gab, die nicht recht waren. Und bei mir ist es jeden Abend so. Und von daher weiß ich, ich bin nie in der Position, der Sündlose zu sein, der andere tadelt, weil er selber so toll ist. Nachdem Jesus das gesagt hat, ist das Interessante, dass alle gingen. Das für mich Interessanteste ist, dass die Ältesten zuerst gingen. Denn sie waren alle von ihrem Gewissen überzeugt oder überführt worden. Die Ältesten gingen zuerst. Gibt es da eine eher positive Interpretation und eine eher negative? Die positive ist es, die Ältesten hatten zuerst erkannt, dass sie Sünder sind. Oder die andere Interpretation wäre, die Ältesten waren die größten Sünder. Auf jeden Fall waren es die, die zuerst gingen. Und hier sehen wir, wenn wir jetzt vielleicht nicht die positive Variante wählen, wir müssen immer aufpassen, wenn wir auf Menschen schauen. Es sind niemals die Menschen. Es ist nicht der Paulus, es ist nicht der Apollos. Es ist nicht, ich will jetzt gar keinen Namen hier nennen, wer immer es ist, wir sind alle Menschen. Und diese Szene zeigt, dass sozusagen selbst derjenige, der in der Leitung steht, fehlbar ist. Und das soll uns, glaube ich, diese Geschichte zeigen. Und das zeigt mir beispielsweise auch als Vater, auch vor meinen Kindern, dass auch ich da sündigen kann, indem ich meine Kinder respektlos behandle oder ähnliches. Es ist nicht sozusagen das Prinzip, der höher steht, hat eher recht, sondern auch ein Papa kann sündigen, ein Ältester kann sündigen, ein Kirchenoberhaupt kann sündigen. Wir können die ganze Reihe durchgehen. Und die Ältesten waren die Ersten, die weg waren. Und der Herr Jesus, nun, er verurteilt sie nicht. Obwohl, und das ist mir bei der Vorbereitung nochmal klar geworden, das war mir so irgendwo auch, obwohl ich die Stelle ja kenne, so nicht klar oder mir ist es nicht so bewusst gewesen, er hätte ja den Stein werfen können. Er war der Einzige ohne Sünde. Er hätte werfen können. Er hat es aber nicht getan. Aber er macht etwas, was ich gerade schon mal erwähnt habe. Er nennt die Sünde Sünde, indem er nämlich sagt, sündige nicht mehr. Er begnadigt sie nicht im Sinne von Schwamm drüber, so wie das heute leider in unserer Gesellschaft, denke ich, oftmals passiert. Und es passiert auch, indem wir vielleicht so leicht dahin sagen, naja, wir sind ja alle Sünder. Ich bin ja ein Sünder. Im Sinne von, das ist doch normal. Was macht ihr da für ein Aufhebens drum? Also es gibt den, vielleicht kennt ihn den einen oder der eine oder andere kennt ihn vielleicht, Willy Milowitsch, diesen berühmten kölschen Sänger, der das Lied gesungen hat, was auch sehr bekannt ist, zumindest hier im Rheinischen. Wir sind alle kleine Sünderlein. Es war immer so, es war immer so. Der Herrgott wird es uns bestimmt verzeihen. Das ist so ein bisschen, im Zweifelsfalle hat mir einer mal gesagt, so der rheinische Katholizismus. So die Vorstellung, wir sind ja alle gleich, wir sind alle Sünder, aber der Herrgott wird es uns bestimmt verzeihen. Das, glaube ich, darf auf keinen Fall unsere Einstellung sein. Denn das würde bedeuten, ich lebe mein Leben, ich sündige vielleicht auch, wir sind es ja alle, aber irgendwo, naja, Gott wird irgendwo schon ein Auge zudrücken. Aber, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch das Menschen offen verkünden, Gott spielt nicht. Er spielt hier kein Spiel. Das heißt, vor seinem heiligen Gesetz sind wir alle Sünder und werden auch durch das Gesetz verurteilt und verdienen auch die Strafe. Und das macht Jesus klar. Wenn man jetzt mit Menschen spricht, dann ist es ja oftmals so, dass wir Menschen, oder dass Menschen sagen, ja, also das mit der Sünde, okay, aber ich habe noch keinen umgebracht, ich habe keine Bank überfallen, ich habe noch keinen zusammengeschlagen. Naja, also da gibt es schon noch Unterschiede. Also ich führe solche Gespräche zum Teil, wo immer wieder sowas kommt. Naja, aber Sie wollen doch jetzt nicht sagen, dass das eine Sünde ist wie. Dann werden so Sünden gegeneinander aufgerechnet. Und am Ende kommt raus, naja, so ganz so schlimm bin ich nicht, weil die Sünden habe ich alle nicht begangen. Aber vor Gottes Gesetz kann kein Mensch bestehen. Das lehrt die Bibel eindeutig. Kein Mensch ist schuldlos. Römer 3. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst, ich betone, ohne Verdienst, gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das heißt, wenn ich nicht wirklich der Bibel Gewalt antun will, ist kein einziger, keiner von uns, der hier sitzt, keiner, der da draußen auf der Straße langläuft, keiner, der die Predigt vielleicht nachher im Internet hört, niemand, kein einziger, oder die Bibel lügt. Und da ich davon ausgehe, dass die Bibel nicht lügt, sondern die Wahrheit sagt, sind wir alle Sünder. Und das ist das Tolle an Jesus, er nennt wirklich die Sünde Sünde. Ja? Und nicht wie wir heute oftmals die Sünde relativieren und sozusagen, dass wir im Endeffekt unsere eigene Bibel schreiben und sozusagen all das ausklammern, wo wir sagen, naja, das ist vielleicht nicht so gemeint und naja, ob das heute noch gilt und das ist bestimmt nicht mehr auf uns bezogen. Und am Ende haben wir im Zweifelsfalle unsere eigene kleine Bibel, bei der wir gar nicht so schlecht wegkommen. Das heißt, dieses Wir sind alle Sünder beziehe ich ganz ausdrücklich auch auf uns Christen. Und auch wir Christen laufen mit Sicherheit immer wieder im Leben Gefahr, unser Leben zu rechtfertigen, unser falsches Verhalten zu rechtfertigen, damit wir weiterleben können wie bisher. Ja, wir wollen oftmals uns nicht korrigieren lassen. Wir, und das ist sozusagen der alte Traum des Menschen, in gewisser Weise vielleicht zu sein wie Gott an der Stelle, wie im Garten Eden. Wir möchten gerne bestimmen, was Recht und was Unrecht ist. Das fängt bei Kleinen an, bei Kindern fängt es an und das geht hinauf bis zu uns Erwachsenen und wir möchten gerne bestimmen auch, was Sünde ist. Und indem wir Recht und Unrecht als Menschen definieren, glauben wir es, den Leuten einfacher zu machen. Wir bauen die Hemmschwellen ab, dass sie in die Gemeinden kommen. wehe uns, dass wir sozusagen offen das Evangelium verkünden. Da kommt ja keiner mehr. Da sitzt man vielleicht nur noch mit 10 Leuten. Und deshalb erzählt man den Leuten zumindest am Anfang vielleicht nicht immer so die ganze Wahrheit, damit die nicht verschreckt werden. Bei Jesus ist das immer anders gewesen. Zumindest kenne ich keine Stelle, wo er die Leute sozusagen ihnen Honig um den Bart schmiert, nur damit er sie sozusagen fangen kann. Das macht er nicht. Bei Jesus zählt ganz allein Gottes Maßstab. Und den legt er der Frau hier vor. Er hält ihr den Spiegel vor. Und deshalb kann er auch die Sünde nicht billigen. Was können wir vielleicht heute Morgen aus dieser Stelle ziehen? Was können wir mitnehmen? Nun, ich glaube, bevor wir auf andere zeigen, ob das Zöllner sind, die sehen wir nicht so oft, Ehebrecher, Homosexuelle, Trinker, Geschiedene, nehmen wir irgendwelche Gruppen, ist völlig egal welche, dass wir alle Sünder vor Gott sind und keiner von uns besser als der andere ist. Bedenken wir außerdem, dass nur jene Menschen, die wirklich das Urteil des Gesetzes vom Berg Sinai, 2. Mose, über sich annehmen, den Herrn Jesus auch wirklich als Erlöser brauchen und anschließend von ihm den Freispruch vom Urteil aus dem Gesetz bekommen. Das bedeutet, nochmal vielleicht ein bisschen anderen Worten ausgedrückt, nur wenn ich das Gesetz als wahr und richtig anerkenne und wenn wir das Gesetz wirklich auch predigen, und zwar nicht dann, wann wir Lust haben, auch nicht dann, wann wir glauben, naja, jetzt sind die Leute vielleicht so, dass ich es kann. 2. Timotheus, sei es zur Zeit oder zur Unzeit, das heißt, auch wenn es die Unzeit ist, dann habe ich das Gesetz zu predigen. Das ist meine Pflicht. Wenn ich das Gesetz nicht mehr predige, wie sollen die Menschen überhaupt wissen, was sie tun sollen? Wie sollen sie Gottes Maßstab kennenlernen? Nur wenn ich das Gesetz als wahr und richtig anerkenne, werde ich merken, dass ich ein Sünder bin und vor Gott nicht bestehen kann. Und nur wenn ich das erkannt habe, und deshalb ist es auch, man möge fast sagen, ein Verbrechen, das Gesetz nicht zu predigen. Nur wenn ich das erkannt habe, dann werde ich überhaupt erkennen, dass ich einen Erlöser brauche und auch einen Erlöser suchen. Weil für was brauche ich einen Erlöser, wenn ich gar nicht weiß, warum ich einen Erlöser brauche? Wenn ich nicht weiß, dass ich vor Gott ein Sünder bin. Und dann, und die Frage stelle ich jedem Einzelnen auch heute Morgen hier, mir selbst auch, wo wende ich mich hin? Wo wende ich mich hin, wenn ich innerlich überführt wurde? So wie die Pharisäer, weg von Jesus? Ja, sie gingen. Sie blieben nicht bei ihm. Oder begebe ich mich zu meinem Erlöser? Die Frau blieb bei Jesus sitzen. Wo gehe ich hin? Alle anderen, die meinen, dass sie vor Gottes heiligem Gesetz alleine bestehen können, die werden auch durch das Gesetz beurteilt und dementsprechend verurteilt werden. Wir leben ausschließlich von der Gnade Gottes und nur Jesus allein kann uns mit Gott versöhnen. Amen.